Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Moin zu einer neuen Folge Heimvorteil. Hier ist Christine Pilger. Moin an Hanna Böhme im Auto unterwegs.
Moin, hallo, ja, im Auto und zwar in Richtung Kiel. Oh. Ich fahre nämlich Fußball spielen und jetzt halte ich fest, mit der Betriebssportmannschaft des NDR in Schleswig-Holstein.
Nein, da bist du heute am Start. Ja, richtig gut.
Da bin ich heute am Start.
Und machst da alle wahrscheinlich nass. Davon gehe ich ganz stark aus.
Geht eher nein, aber es macht Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Und die Sonne scheint, man kommt ein bisschen raus.
Ach ja, super schön.
Ich sag auch kurz, wir treffen uns oben auf dieser riesen Rasenfläche. Und ich sag mal, riesen Rasenfläche wäre dann auch so quasi den Ball, den ich dir jetzt zuspiele.
Den du mir zuwirfst und ich fange ihn auf. Genau. So. Und dann sind wir nämlich bei unserem nächsten Gastgeber für unseren Podcast, nämlich Benedikt Engelmann. Er spielt auch auf einer großen Rasenfläche und fängt da Bälle. Er ist nämlich Receiver bei den Kiel Baltic Hurricanes, Football, American Football Bundesliga Mannschaft. Ja, genau. Und wir haben uns auch im Kielia Stadion getroffen. Also ich hatte da auch einen schönen Blick auf das Stadion, was ja jetzt auch ein bisschen neu und schick gemacht wurde. Da hat er mir schon verraten, freut er sich schon sehr, 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 ist schon richtig heiß, da jetzt eben die Saison starten zu können, weil in der vergangenen Saison konnten sie da halt gar nicht groß spielen, weil immer gebaut werden musste. Und jetzt geht's halt eben wieder los. Football Kiel ist in Schleswig-Holstein da eben die erfolgreichste Mannschaft in der Bundesliga. Ja, und jetzt ist Saisonstart angesagt und da haben wir natürlich drüber gesprochen. Aber es war, also ich kann das ja jetzt mal so kurz am Rande sagen, es war ein super cooles Gespräch. Es war halt super lang. Ich musste dann ein bisschen gucken, okay, weil ich da einfach auch so viele Fragen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht so bei American Football. Ich habe das immer mal geguckt und finde das auch ganz spannend, aber ich habe auch immer viele Fragezeichen bei dieser Sportart.
Voll, und deswegen mein erstes Fragezeichen kannst du vielleicht schon auflösen. Was ist ein Receiver? Also ich kann es mir ungefähr ein bisschen herleiten, einfach vom englischen Begriff, aber
sehr gut.
Ich tippe, dass du ein bisschen Messer Bescheid weißt.
Passempfänger. Also er fängt halt dann wirklich. Genau, also es ist wirklich so einfach, wie man es dann übersetzen kann in dem Fall. Das ist aber, gibt's ja bei vielen anderen Begriffen, ist es ja deutlich schwieriger. Das habe ich halt auch gemerkt. Wenn Benedikt so drin war im Erzählen, dann habe ich manchmal auch gedacht, was hat er jetzt erzählt? Weil natürlich es im American Football ganz viele englische Begriffe gibt. Und ne, er sagt dann einfach Defense, Offense und so. So, hier schon mal vorab, Defensive, Offensive, beim Football gibt's da ja zwei unterschiedliche Teams eigentlich innerhalb eines Teams. Und ja, deswegen die Frage konnte ich dir schon beantworten. Ich habe noch ganz viele Fragen mehr gestellt über die Canes, so kürzt sich die Mannschaft ab, über Benedikt, wie ist er überhaupt nach Kiel gekommen? Wie ist es mit dem American Football überhaupt in Deutschland? Wo stehen wir? Nächstes Jahr ist WM, auch das wusste ich vorher nicht, also bitte. Da gibt's einiges zu erfahren.
Ey, hört sich richtig super an. Und gerade Football, also mir geht's tatsächlich ähnlich wie dir. Das ist so eine Sportart, die ich wahnsinnig faszinierend finde, aber an die ich mich ehrlicherweise noch nicht so ganz herangetraut habe einfach, ne?
Ja, ich habe schon gesagt, das sollten wir vielleicht mal ändern und jetzt zum Saisonstart vielleicht mal uns schön ein Spiel der Canes angucken. Und gar nicht weit entfernt vom Kielia Stadion ist ja auch die Handballarena und da warst du das letzte Mal.
Da war ich das letzte Mal und habe gelernt, wie man den Namen des THW-Geschäftsführers letztendlich dann richtig aussprechen würde. Viktor Ziladje. Ich glaube, es ist richtig. Meine Hand ins Feuer legen würde ich dafür nicht. Das fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Natürlich war das nicht so der Hauptfokus, wie jetzt sein Name ausgesprochen wird. Aber da hat er auch ganz nette Geschichten erzählt, was ihm da schon für Namen untergekommen sind. Aber wir haben ganz viel natürlich über den THW gesprochen, aber auch darüber, wie er so als Handballprofi war. Er hat ja selber auch lange gespielt und wie dann auch sein Weg, und da ist vielleicht auch so eine Parallele zu deinem Gastgeber jetzt, wie sein Weg dann nach Kiel zurück war. Und was eigentlich auch so die Werte sind, die er mit dem THW verbindet und die er auch, ja, ich sag mal, so von Spielern und vom THW-Umfeld eigentlich so ein bisschen sich wünscht oder auch erwartet oder die da auch gelebt werden.
Und das kann man sich anhören. Und genauso wie, ich mach's mal so, wie wir es hier immer meistens aussprechen, Viktor Ziladje, richtigara ausgesprochen wird, könnt ihr euch nochmal anhören in unserer letzten Folge Heimvorteil. Und jetzt gibt's die ganz frische neue mit Benedikt Engelmann von den Kiel Baltic Hurricanes. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Und gute Fahrt, Hanna.
Danke.
Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Moin aus dem Kieler Stadion, der Heimspielstätte des American Football Bundesligisten Kiel Baltic Hurricanes. Unser Gastgeber heute ist Benedikt Engelmann. Moin.
Hi Christine, schön, dass ich da bin.
Schön, dass wir da sein dürfen. Du bist quasi unser Gastgeber, beziehungsweise müssen wir eigentlich sagen, dein Trainer ist der Gastgeber, wir sind hier in seinem Büro. Wie oft musst du hier antanzen, wenn du irgendwie Mist gemacht hast?
Ich hoffe natürlich immer selten und in letzter Zeit ist auch nicht mehr so häufig, aber am Anfang musste ich schon ab und zu antanzen und mich verantworten.
Okay. Und was war dann so das Problem, das Thema?
Ah, es sind viele Sachen, aber Kleinigkeiten meistens. Und es sind auch nicht immer nur negative Sachen, man kommt auch mal wegen irgendwie positiven Sachen rein und generell ist ja, ich bin ja von Anfang an immer so ein bisschen auch, also ich bin aus München gekommen und war im ersten Jahr noch einer der Jüngeren und dann ab dem zweiten Jahr war so ein bisschen Umbruch im Team und ab da war ich eigentlich einer der Älteren und dann ist man so ein bisschen in die Führungsrolle reingekommen und deswegen ist man natürlich oft mal da, um zu erzählen, was so im Team los ist und genau.
Können wir jetzt sagen, heute bist du noch 27, morgen Geburtstag und 28.
Ja.
Damit dann, also ne, weiterhin einer der Älteren, wie ist so euer Altersdurchschnitt von bis ungefähr?
Also ich glaube so, also von einem normalen GFL-Team würde ich mal sagen, ist der irgendwo 24, 25 rum und sowas. Und wir sind jetzt, also wir sind halt ein extrem junges Team, auch gerade vor 3 Jahren, als so bei uns der große Umbruch losging und viele Leistungsträger weggebrochen sind oder weggegangen sind. Und ab da haben wir jetzt echt, ich glaube, wo sind wir, 22, irgendwie sowas. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Spieler, die aus der Jugend hochgekommen sind, die irgendwie 19, 20 Jahre alt sind. Und Da bin ich natürlich dann mit 25, 26, da ist man dann schon irgendwie so fast so ein bisschen eine andere Generation. Also das ist echt verrückt, wie schnell das dann geht.
Müssen die dir auch manchmal noch irgendwie was so erklären, so wie TikTok funktioniert oder geht das gerade noch so? Da bist du doch wahrscheinlich noch so drin.
Ja, ich bin generell so Social Media technisch, bin ich jetzt, also ich nutze das, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Bewanderndste okay. da irgendwie. Von daher, da werden einem schon ab und zu mal Sachen erklärt.
Wir wollen natürlich über die Canes in Ruhe reden, aber vielleicht erstmal ein bisschen über dich erfahren und über dich reden. Ich habe mich früher für Football interessiert, dann gab es wieder eine Phase, da war das eher weniger und tatsächlich musste ich, und ich bin da sicherlich nicht die Einzige, mir erstmal wieder die Regeln angucken. Wie oft musstest du in deinem Leben eigentlich schon mal Football-Regeln erklären, so ungefähr?
Das ist eigentlich relativ regelmäßig, weil meistens kommt so vorm Super Bowl, ist meistens immer irgendeine Aktion, wo man irgendwo mal interviewt wird oder sowas. Klar. Und dann ist natürlich immer die erste Frage so, die Regeln sind so kompliziert.
Ja.
Und deswegen am Anfang natürlich immer öfter, da muss ich echt warm werden mit dem Sport. Also es hat bestimmt so 1-2 Jahre gedauert, bis man wirklich alles interessiert, weil so viele ganz kleine Regeln auch.
Eben, genau, das ist ja so der Punkt. Ne?
Genau. Und aber so das grobe Spielprinzip oder so, da kann man schon ganz oft Freunden, also Leuten, die es vielleicht nicht so oft gucken oder die eher Fußball gucken, oder so, da kann man das immer gut nochmal erklären.
Ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich auch mehrfach, du hast wahrscheinlich auch dem einen oder anderen schon mehr als einmal erzählt, ne?
Ja, natürlich.
Wann hast du denn die Regeln gelernt? Das heißt, wann hast du mit Footballspielen angefangen? Wie kamst du überhaupt dazu?
Ich hab tatsächlich angefangen, da war ich, glaube ich, gerade noch 18, glaube ich, mit in der Jugend damals, in München noch. Und ich bin da dazu gekommen, weil Christos Gudinudis damals noch, mit dem bin ich lustigerweise mal zusammen in die 3., 4. Klasse gegangen. Ich war auf Montessori-Schule damals noch. Mhm. Und ich bin dann aber weggegangen und bin meinen eigenen Weg gegangen und alles. Und wir sind zufälligerweise dann in der 10. Klasse, in der Einführungsstufe, bin ich ans Gymnasium gegangen. Und er ist halt auf seinem Weg irgendwie auch ans Gymnasium gekommen. Und dann war im Sportunterricht irgendwann mal so der Zeit, wo es hieß irgendwie, jetzt haben wir noch 15 Minuten Zeit, irgendwie könnt ihr was aussuchen. Und dann haben natürlich Christos und seine Clique, das waren dann so die Football-Jungs quasi, haben gesagt, irgendwie Ultimate Football spielen und sowas. Und das kannte ich ja gar nicht. Ich glaube, es war gerade so, als man mal gelernt hat, was Ultimate Frisbee ist. Also irgendwie mit dem Ball nicht laufen, immer weiterwerfen oder sowas. Und da habe ich dann das erste Mal einen Ball gefangen. Und das kam so relativ natürlich. Und dann haben wir auch immer, also ohne dass wir jetzt irgendwie groß gequatscht haben davor oder sowas, hat er immer tief die Bälle hingeworfen und ich habe dir irgendwie gefallen, mir dann in die Bande gekracht und alles und fand das super cool, dass ich da irgendwie hochspringen und Ball fangen kann. Dann meinte er so, ey, komm doch mal vorbei irgendwie bei uns. Irgendwie Hallentraining ist auch gerade ganz, oder schau das mal an. Und dann war ich das erste Mal beim Training und bin auch super aufgenommen worden da. Und dann habe ich damals, weiß noch, eine Freundin, direkt bin ich vom Training heimgefahren, komplett verschwitzt, hat gesagt, ich glaube, das ist mein Sport, das macht mir richtig Spaß.
Und wahrscheinlich richtig freudestrahlt und gedacht so, geil, was hast du vorher für einen Sport gemacht? Also was war vorher so eher so?
Ja, ich habe erfolglos und uninspiriert Fußball gespielt, okay. Tatsächlich auch. Und ich habe auch echt wenig, also ich war gar nicht so der Typ, der alle Sporten ausprobiert hat. Also ich bin irgendwann mal in Fußballverein gegangen und das hat man dann halt irgendwie so gemacht. Das hat auch dann dazugehört. Aber nie wirklich gut organisiert, nicht, sondern halt einfach immer so Sachen, wo die Hälfte irgendwie nicht zum Training kommt. Ja. Und dann bin ich natürlich auch irgendwann nicht hingegangen, weil ich auch nicht wirklich Spaß hatte. Ich wusste gar nicht, warum mache ich das überhaupt? Ja. Und dann kam das eben, und das war der erste Sport, wo ich wirklich hingegangen bin, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte das mal ausprobieren. Ja. Ich hatte
wirklich Bock drauf. Aber es ist natürlich auch krass, weil es ja dann echt einfach ein extremer Zufall war. Also, ne?
Ja,
also
die Verkettung war
verrückt. Genau, weil ansonsten, wenn du es vielleicht nicht, und wenn es nicht an dem Tag dann irgendwie in der Schule so gewesen wäre, hätte es auch sein können, dass du den Football nie so richtig für dich entdeckt hättest, ne? Also, ja, ne, war irgendwie ein großer Zufall. Und wie ging es dann weiter? Also, dann, ne, hast du gesagt, dann hast du das alles mal angeguckt und fandest es cool. Und wie lief das dann weiter für dich?
Ja, also dann ist so der erste große Punkt war so, dass, also natürlich kommt dann das Hallentraining und dann, das ist immer viel Geplage, Geschwitze, Gerenne. Und dann ging es irgendwann raus und es gibt immer beim Football ein großes Trainingscamp, bevor die Season wirklich losgeht. Und das war bei mir dann so, dass ich da halt das erste Mal so wirklich ein groß organisiertes Camp, das war über ein Wochenende damals, glaube ich, noch, sind wir, glaube ich, irgendwo auf eine Burg gefahren, da in Bayern damals noch, da war irgendwie ein Sportplatz daneben. Und da war es halt wirklich so, dass wir morgens aufgestanden sind, irgendwie dreimal den Hügel hochgesprintet sind zum guten Morgen. Dann sind wir reingegangen, haben gegessen, also dann gab es die erste Trainingseinheit, danach gab es Videoanalyse, dann gab es kurze Pause, dann nochmal eine Trainingseinheit und dann nochmal Videoanalyse am Abend. Und das fand ich so cool, dass man da einfach, was man gemacht hat, irgendwie so sehen konnte. Mhm. Und das hat mich dann halt richtig abgeholt. Und da habe ich richtig gemerkt, jetzt bin ich drin.
Häng mich da rein.
Und dann, ja. Das war aber auch, also am Anfang war ich aber jetzt noch nicht so der, also in meinem ersten Jahr habe ich, oder in dem ersten halben Jahr habe ich fast nicht gespielt. Also ich bin als Receiver eingeteilt worden, lustigerweise auch. Das ist übrigens auch relativ selten, dass man im Football, wenn man anfängt, von Anfang bis zum Ende die gleiche Position spielt. Die meisten haben gerade in der Jugend irgendwie mal alles ausprobiert oder sowas. Aber damals war es halt so, wenn man Ball fangen konnte, ist man zu den Receivern gegangen. Oder wenn man schlank ist und Ball fangen kann, dann fängt man im Endeffekt bei den Receivern an. Ja. Wenn man halt eher stämmig ist, eher ein kräftiger Typ ist, dann kommt man eben an die Line, O-Line oder D-Line. Und wenn man den Ball nicht fangen kann, dann wird man DB.
Was ist DB?
Und die DBs sind im Endeffekt die Receiver verteidigen. Ja. Die müssen auch schnell sein und müssen irgendwie das Spiel schnell lesen können. Aber die schlagen die Bälle im Endeffekt den Receivern immer nur weg.
Das war dann auch in München wahrscheinlich dann weiter?
Genau, das in München. Also das war die erste Jugendsaison. Die zweite Jugendsaison bin ich dann richtig Leistungsträger geworden. Da habe ich auch richtig gut gespielt von Anfang bis zum Ende. Und dann durfte ich direkt mit 19, also das U19 bis zur U19 geht immer der Jugendsport. Und danach konnte ich dann eben zu den Herren hochgehen. Und da hatte ich dann so richtig so meine Willkommen bei den Herren geschenkt von unserem Middle Linebacker Ryan Newells haben wir bekommen. Und da bin ich halt hochgekommen. Stand irgendwie drin und es gibt immer so Scout, also es gibt ein Scout-Team für die Offense und für die Defense. Und so trainiert man im Endeffekt. Also man spielt nicht gegen seine eigene Defense, sondern man spielt immer gegen eine Defense, die quasi den Gegner nachahmt. Also wenn es gibt unterschiedliche Arten, wie man Defense spielen kann im Football. Und die simuliert dann im Endeffekt den Gegner immer für einen. Und ich war dann natürlich, also wenn man Jugendspieler ist oder so, dann ist man in diesem Scout-Team immer, wo man, und da kriegt man halt immer Plays auf Karten, so stehen die da. Also stelle ich da hin und laufe das.
Ja.
Und ich habe mich da auf, also ich hatte einen Slant, das heißt, dass man wirklich nur ganz kurz nach vorne läuft, 45 Grad nach innen, und man schaut einfach zum Quarterback, ob man den Ball bekommt oder nicht. Und ich bin halt super unerfahren gewesen, komme da rein, stell mich hin und mache einen Schritt nach innen, schau nur auf den Quarterback, das Play ist komplett auf die andere Seite gegangen und der Mike Linebacker hat sich einfach zu mir umgedreht und ich bin stängelgrad wirklich auf mich zugegangen und er ist nur stehen geblieben, einmal kurz den Kopf
abtropfen gemacht. Lassen und genau, du lagst dann da.
Mich hat so zerlegt, das weiß ich noch, da habe ich schön den Helm und das Kinn bekommen und dann bin ich aber direkt, also das ist auch mein Ding, ich stehe immer direkt wieder auf, egal wie sehr es wehtut und ich habe gedacht, oh, was jetzt passiert, ich versuche immer gleich aufzustehen, damit gar nicht irgendwie auf die Idee kommt, dass sie mich hier gerade irgendwie verletzt hätten oder
nichts passiert.
Genau, dass ich mich irgendwie nicht gut für gleich aufgestanden weggegangen. Und das war auch ganz lustig mit Ryan Newell dann gewesen, weil die Story hat er mir halt auch so aus seiner Sicht dann öfter mal erzählt. Und er meinte auch so, der Moment, wo ich da direkt wieder aufgestanden bin, das war der Moment, wo er sich so gedacht hat, so, ich glaube,
das ist ein guter.
Ich glaube, aus dem könnte noch was
werden. Ja, okay. Für einen Laien, wenn man so erstmal so ein Footballspiel sich anguckt, denkt man auch so, ja, eigentlich laufen die doch alle nur gegeneinander und irgendwo kommt da mal ein Ball. Aber man hat dann ja eine Spielidee und du musst genau wissen, ich laufe jetzt in dem Winkel so ungefähr in die Richtung. Ne? Also es ist schon auch viel mit Nachdenken.
Ja, also es ist tatsächlich so. Also es glauben immer die wenigsten. Also wenn man Football nur hört, dann denkt man immer so, viele Leute ineinander, genau, stehen wieder auf.
Kopf gegen Kopf.
Irgendwie keiner weiß, was passiert, dann rennen sie wieder ineinander. Ja. Und das ist halt tatsächlich so, dass man weiß immer, es gibt unterschiedliche, eine Cover 3, eine Cover 2, Man Coverage, alle möglichen Sachen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu tief, da jetzt überall einzutauchen. Aber es gibt halt unterschiedliche Defense-Arten. Und man muss überlegen, halt wirklich, wenn ich einen Gegner habe, wie spiele ich die Defense am besten aus für den? Mhm. Und dafür haben wir halt dann unsere Plays. Und das sind dann wirklich Konzepte, wo es dann heißt, irgendwie du musst da und dahin laufen und deine Aufgabe ist, den und den Spieler, der da steht, irgendwie so zu beeinflussen, dass er auf dich hört, dass der hinter dir frei wird. Und also das wird echt sehr komplex dann sehr schnell.
Okay, und dann warst du in München und da lief es dann auch alles gut. Dann bist du 2015, also dann mit 20 irgendwie dann nach Kiel gekommen. Warum? Also wie kam es dann zu der Verbindung, dass du nach Kiel gewechselt
hast? Genau, ich habe 2014 dann, ich glaube, meine erste Herrensaison in München gespielt, wirklich. Hatte dann echt ein extrem gutes Jahr und konnte mich halt extrem glücklich schätzen, dass ich da auch mit der Offense-Coordinator damals, Parker ist der ist, mit dem und dem Quarterback und mir lief das halt super gut. Und dann bin ich mit dem Gymnasium fertig gewesen und bin auf die glorreiche Idee gekommen, ich studiere jetzt an der TU Mathematik. Aber hab mir da nicht wirklich, also ich war nur irgendwie Mathe, fand
kann ich.
War ich immer gut drin, waren viele andere irgendwie so ein bisschen Probleme. Da habe ich gesagt, irgendwie ist doch cool, dann schauen wir das mal an. Haben wir das angeschaut und haben dann schnell festgestellt, dass auf Wissenschaft Mathe zu studieren, da geht gar nichts mehr nebenbei. Und dann hat mir Parker eben damals geschrieben und meinte, er hat einen Dreijahresvertrag in Kiel unterschrieben und wie es denn bei mir aussieht. Und dann habe ich natürlich erst, da saß ich am Campus von der TU und bin über meine Hausaufgaben verzweifelt, die ich jede Woche abgeben musste. Und dann ist halt so die Idee angereift. Da habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich mit, habe ich mit Gunnar Peter damals, der noch der Geschäftsführer war, telefoniert. Und dann meinte er so, ja, hier, wir können auch, wir haben Kontakte zur Fachhochschule hier. Und da könnte ich auf jeden Fall hochgehen. Und dann habe ich mich relativ schnell entschieden. Ich gesagt, ich glaube, ich gehe dieses Abenteuer einfach mal an. Und natürlich am Anfang nicht so, dass ich gesagt habe, ich bleibe 8 Jahre da, sondern irgendwie, ich studiere hier fertig und dann schauen wir mal weiter.
Ja. Mal eben vom tiefen Süden in den hohen Norden gewechselt.
Ja, genau. Aber das ist auch super, ne? Zu Hause ausziehen, weil es steht so ein bisschen auf eigenen Beinen und hat noch das Footballteam so im Hintergrund ein bisschen, das einem so ein bisschen hilft, sich einzufinden in einer neuen Stadt. Also das war echt eine coole Erfahrung.
Ja, aber wieder auch so ein bisschen, also bei dir ist viel auch so ein bisschen irgendwie durch Zufall, ne? Also da, weil er dann sagt, ja, ich gehe nach Kiel, wie ist mit dir? Du sitzt da gerade auf dem Campus, denkst du, oh, das ist hier auch irgendwie Mathe. Aber gut, wie ist es dann mit Mathe weitergegangen und wie ist es mit dem Studium weitergegangen?
Ja, ich habe, also Mathe habe ich dann abgebrochen, also nach dem ersten, oder beziehungsweise ich habe gar nicht richtig angefangen, nach dem ersten Semester kann man, glaube ich, noch nicht von Abbrechen reden. Habe dann hier BWL angefangen zu studieren und bin aber die ersten 2 Jahre eigentlich waren voll fokussiert auf Football. Und ich habe also nicht viel außenrum noch gemacht, ein paar Prüfungen geschrieben, aber nicht wirklich fokussiert. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal,
doch mal
mich mal hinsetzen. Und dann genau, habe ich den Bachelor fertig gemacht und jetzt schreibe ich gerade meine Masterarbeit.
Okay. Football ist ja jetzt nichts, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, also in Deutschland zumindest nicht, ne?
Nee, genau. Also das ist, also da kriegt man vielleicht einen Obolus dazu, was ja auch ganz gut tut, gerade wenn man irgendwie die Stadt wechselt. Aber das ist jetzt nichts, wo man sich wirklich
ja, so,
ne, gut was verdienen kann.
So. Da das dicke Auto vor die Tür stellen kann. Es ist trotzdem nicht so, dass du manchmal denkst, ey, ich meine, ihr spielt auch Bundesliga. So, wenn du das dann vergleichst, wie hoch das Ansehen in der Fußball-Bundesliga dann irgendwie ist, was da an Geld verdient ist, die Aufmerksamkeit für American Football in Deutschland ist da ja dann viel geringer. Es ärgert einen das manchmal oder ist es einfach so, dass man denkt, ja komm, die mit dir im Fußball?
Ja, also ich vergleiche es gar nicht wirklich so, weil Fußball ist halt einfach bei uns der Sport Nummer 1. Und es ist nicht so, dass man sich vergleicht und denkt irgendwie so, oh mein Gott, ich verdiene so viel, sondern das ist halt einfach was anderes. Und da, also das ist jetzt nicht so, dass man da überhaupt irgendwie ins Vergleichen reinkommt oder so. Und das ist halt einfach der Sport, der, ich weiß nicht, wo die Liebe hinfällt, ne? Also der Sport, der irgendwie funktioniert, den man gut kann. Und ja, das ist halt einfach so.
Aber wie ist es so in der GFL denn generell? Ist es auch ein bisschen zumindest vergleichbar, dass es manche Vereine gibt, die einfach mehr Geld haben, weil sie die besseren Sponsoren haben, oder was heißt die besseren, aber die Sponsoren haben, die mehr reinbuttern. Gibt es da auch viel Unterschiede zwischen den Mannschaften?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall viele Unterschiede. Also es hängt ja komplett von dem Team an, wie die ihre Sponsorensuche gestalten oder wie die auch aufgebaut sind. Und genau, also in Deutschland gibt es halt so die Braunschweig Lions, die so, ich würde mal sagen, vom Budget her da am besten aufgestellt sind. Und die sind auch irgendwie jetzt die letzten 10 Jahre haben die immer fast alles dominiert.
Ja, immer Deutschland.
Haben oben mitgespielt jetzt. Und genau, die, also ich glaube, die sind echt am besten aufgestellt. Dann gibt es so Teams wie irgendwie Potsdam oder Dresden oder sowas, die auch echt, also die sind auch gut aufgestellt. Und also, ja, die können sich halt irgendwie mehr man kann ja auch europäische Spieler kaufen. Also man darf immer nur 2 Amerikaner in der GFL gleichzeitig auf der Welt haben pro Team. Aber man darf auch Europäer natürlich einkaufen. Und da ist im Endeffekt, also es gibt so eine kleine Regelung, dass man darf nur 11 Leute, die davor noch nie oder noch nicht in der Saison davor nicht in der GFL gespielt haben, pro Team dazu holen. Aber wenn man zum Beispiel von einem anderen Team einen Europäer einkauft, dann zählt das nicht zu diesen 11 Spielern, die einkaufen. Also die, und da gab es zum Beispiel letztes Jahr in Potsdam zum Beispiel, haben die dann einen Receiver gehabt, der, ich glaube, war das sogar ein, das war ein E, glaube ich. Also es gibt A sind Amerikaner und E sind dann die europäischen Importspieler. Und der durfte einfach nicht spielen, weil die eben über diese 11-Spieler-Grenze drüber waren. Und das hatten die aber selbst, also da hatten die sich irgendwie vertan oder hatten irgendwie anders spekuliert oder was auch immer da schiefgegangen ist. Und dann hatten die einfach irgendwie einen vollbezahlten Spieler rumsitzen, der nichts machen kann. Ne?
Ja. Wie würdest du allgemein so American Football in Deutschland einschätzen? Also so von den Teams, von der Wahrnehmung her, wo steht American Football in Deutschland so im Moment 2022?
Ja, also American Football ist, glaube ich, ist schon so ein bisschen Trendsport, glaube ich, jetzt über die letzten Jahre wieder geworden. Und gerade über die Pro-7-Ausstrahlung da von der NFL immer, ist auch mal viel passiert. Aber Izume hat sich ja mit seiner ELF jetzt quasi selbstständig gemacht, aber hat er seine eigene Liga aufgehört vom Verband, was ja auch alle andere Vor- und Nachteile hat, aufgemacht. Und ich glaube, die gehen jetzt in ihr zweites Jahr. Das ist, glaube ich, gerade so der Place to be. Ich glaube, wenn so viele, viele junge Spieler oder die jetzt gerade angefangen haben, zum Beispiel, weil sie vor ein paar Jahren angefangen haben, in der NFL zu gucken oder so, die zieht es dann wahrscheinlich eher dahin.
Also das ist dann, ne, so zum Verständnis, dann europäische Teams irgendwie, die, wie kommt man da rein? Also wie funktioniert
also diese, das denn? Also die haben, also das ist halt diese Sache mit der, die GFL ist halt ganz normal auf dieser deutschen herkömmlichen Vereinsstruktur aufgebaut. Ja. Ne? Und wir haben halt den AFVD, den American Football Verband Deutschland, der das halt alles organisiert oder unter dem das alles läuft. Und da gibt es halt immer Reibereien zwischen den Teams. Irgendwie die einen wollen sich professionalisieren, die anderen finden das irgendwie ganz gut, wie es läuft. Wie es halt so ist, ne? Ja. In Verein. Und die ELF ist halt jetzt so der Versuch, das quasi wie in Amerika aufzubauen, über so sogenannte Franchises sind das immer. Also in Amerika ist es auch so, dass jedes Team ist ein Franchise und kann dann da, und das soll dann halt auch in der ELF ist das bald auch so. Und das vermarktet sich, wird kommerzialisiert und so. Damit möchte man dann halt Geld damit verdienen. Und diese Kommerzialisierung, die ist halt in der GFL ein bisschen schwieriger, wenn man da irgendwie als Team sagen will anfangen. Und das hat auch, ja, das hat für und wieder. Mhm. Und ist halt momentan, glaube ich, für die GFL-Teams nicht überall einfach, da an ihre Talente zu halten. Weil, ja, wenn man dann sagt, irgendwie Izume ist da der Commissioner quasi von dieser Liga. Also der organisiert das alles. Und da, ja, da kriegt man dann ein Sternchen in die Augen und will da unbedingt hin.
Okay, also einfach gesagt, so wenn ich jetzt Geld hätte, könnte ich jetzt irgendwie ein Team mir zusammenkaufen und da versuchen, genau, das an den Start zu bringen.
Im Endeffekt schon. Also die haben viele halt Football-Teams, die es im Endeffekt schon gab oder auch schon mal gab in der NFLE damals.
Ja, Düsseldorf zum Beispiel. Weiß ich noch, dass ich damals die Rheinfires in Düsseldorf noch gesehen habe. Genau. So, ne? Und die habe ich jetzt letztens irgendwo noch wieder gelesen. Ja, jetzt im Endeffekt da
auch. Genau, und die haben das wieder aufgemacht. Ja. Genau. Und im Endeffekt, sobald du da irgendwelche Leute hast, die da so die Infrastruktur bieten und das machen wollen, ich glaube dann, ja, die wollen auch noch erweitern jetzt gerade. Jetzt sind, glaube ich, wieder ein paar Teams dazugekommen dieses Jahr. Und halt auch irgendwie Istanbul und in Polen, die Wrocław Panthers sind dabei und so. Also das und da in Barcelona ist ein Team und so. Also die reisen halt auch viel in Europa
rum. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich dann.
Ja, und das, also die wollen im Endeffekt dann so eine europaweite Football-Liga im Endeffekt aufmachen.
Du sagst für und wieder, wie stehst du dazu?
Ja, also ich bin bei den Canes auch geblieben, auch bewusst geblieben. Ich hatte auch Angebote aus der ELF. Aber irgendwo war es bei mir halt der Punkt, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich fand das cool hier. Und wir haben ja auch in Kiel unsere Höhen und Tiefen. Und wir hatten ja auch hier auch eine Vermarktungsgesellschaft, die quasi nur für das GFL-Team verantwortlich war. Die ist dann auch pleite gegangen. Da sind dann auch viele gegangen. Das war im Endeffekt vor 3 Jahren so dieser große Umbruch. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt gehen wir in den Verein rein, bauen halt viel auf unsere lokalen Talente auf. Und ich war im Endeffekt so der letzte Mohikaner, der noch übrig geblieben ist von den alten Hasen, die damals irgendwie schon dabei waren. Und ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich weiß nicht, was mit den Canes passieren würde, wenn ich jetzt auch noch gehen würde. Ich hätte mir dann halt gut vorstellen können, dass dann auch viele junge Spieler dann irgendwie eher sagen, irgendwie so, ja, okay, dann fahre ich irgendwie nach Hamburg vielleicht mal oder schaue mich woanders um. Ja. Und fand das halt auch cool, dann auch mit Timo Zorn hier als Headcoach, die so dieses Team wieder aufzubauen auf jungen Kieler Spielern, die auch nachhaltig irgendwie den Verein nach vorne bringen können. Und dementsprechend fand ich es dann natürlich doof, dass die ELF uns da so reingegrätscht ist und die haben dann so auch viele bei uns auch, also es gab viele, die da versucht haben hinzukommen, die haben es nicht alle geschafft, leider, oder Gott sei Dank. Aber genau, wie gesagt, deswegen sehe ich das so schwierig, weil es ist auch der Grund, warum sie das machen, ist auch nicht verkehrt, die ELF. Das ist, durch diese Kommerzialisierung wollen die groß werden, wollen die mehr Ansehen bekommen. Und also funktioniert ja auch momentan. Aber wenn man kommerzialisiert ist, muss man halt auch irgendwann grüne Zahlen schreiben. Ne? Und das, wie das funktioniert oder nicht, weiß ich auch nicht.
Ja, du deutest es ja auch schon an. Es ist ja auch mal die Frage, wie lange geht das dann mit so einem großen Projekt dann irgendwie auch gut? Ne? Also am Ende dann wechselst du vielleicht und dann ist in 2 Jahren sind die vielleicht doch pleite. Oder, ne?
Es können, also böse Zungen behaupten sowas, aber ja genau, sowas kann passieren. Und dann, genau, und dann könnte man vielleicht, also ich glaube, die bekommen auch alle Geld da. Also wenn man in dem Kader ist, der spielt oder sowas, dann bekommt man immer alle irgendwie, keine Ahnung, ihre 450 Euro oder so. Alle, auch alle deutschen Spieler und sowas. Und da werden dann natürlich viele Leute, also das war damals, als hier es die GmbH noch gab, war es auch so, dass dann irgendwie alle sich irgendwie damit profilieren wollten, irgendwie ich krieg Geld oder ich will Geld haben oder was auch immer. Und das finde ich halt so ein bisschen schwachsinnig. Also weil ich denke, sobald man auf seinen eigenen Füßen stehen kann, warum sowas, ja, dann kriegt man halt irgendwie seine Handschuhe und Dings dazu.
Ich finde halt auch einfach, auch da wieder ein bisschen natürlich aufs von außen betrachtet und aus Laiensicht, es ist ja auch mal ein bisschen verwirrend, weil dann hast du die Liga und dann hast du da die Liga und da die. Ich glaube, so kriegst du ja irgendwie die Leute auch nicht so richtig dahinter.
Ja, klar, also das ist, ist jetzt nicht, wenn man ein bisschen drin ist, ist jetzt nicht so ultra verwirrend, aber klar, wenn man jetzt irgendwie. Aber wenn man jetzt irgendwann erzählt, man spielt Football in der Bundesliga, so, ah cool, in der ELF oder so, dann kann man wieder erklären, nee, das ist was anderes.
Ja, genau.
Aber ich vermute mal, eins von beiden wird sich durchsetzen. Entweder die ELF wird groß und cool und das funktioniert langfristig. Und dann wird die GFL wahrscheinlich um einiges kleiner werden und dann werden das irgendwie nur Vereine. Aber dann hat man irgendwie das Problem, weiß auch nicht, wie die ELF das plant, irgendwie mit der Jugendarbeit, weil die ELF hat ja im Endeffekt die ganzen Spieler gezogen, die jetzt in den ganzen Vereinen irgendwie waren. Da sind auch viele Vereine weggebrochen, die dann einfach, die das nicht mehr gepackt haben. Ich sag mal, zum Beispiel Frankfurt irgendwie, das komplette Team ist zu Frankfurt Galaxy gegangen und dann in das ELF-Team quasi gewechselt. Und dann hatte der Verein gar nichts mehr. Und den Verein ist im Endeffekt, der ist jetzt nicht mehr, also zumindest nicht mehr konkurrenzfähig, so würde ich es sagen. Oder aktuell zumindest, kann natürlich immer alles noch werden. Aber da ist gerade viel, viel im Umbruch.
Ja. Womit jeder was anfangen kann, ist mit einer Nationalmannschaft. Da bist du erstmal im 100er-Kader, was ja erstmal mal krass klingt, auch da wieder, wenn man es von anderen Mannschaften, 100, die einfach sich vergangenes Wochenende getroffen haben. Erstmal, ne, letztes Jahr war es, glaube ich, Oktober, November, irgendwie hast du dann Bescheid gekriegt, so, du bist im vorläufigen Kader Nationalmannschaft. Wie cool ist das? Also wie gut fandst du das, dass du nominiert wurdest?
Ja, schon, das ist sehr cool. Das hat mich schon sehr gefreut. Und genau, letztes Jahr war quasi ein Tryout, wo bei dem, ich glaube, waren 230 Leute oder sowas da, die sind mal von dem Verein gemeldet worden. Und das hat mich dann schon gefreut. Ich war leider der Einzige von Kiel, aber das hat mich schon echt gefreut, dass man da so ein bisschen, ja, Anerkennung auch so bekommt von dem, auf so einer anderen Ebene.
Ja, klar. Das war jetzt ein Trainingscamp in Köln. Wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn da so eine große Meute an unterschiedlichen, also von unterschiedlichen Vereinen alle zusammenkommen? Kennst du die dann überhaupt alle? Also wenn es dann so viele sind, wie geht man da, wie läuft sowas dann, so ein Camp an einem Wochenende?
Ja, also das ist, also erstmal muss man, ach, das, also so ein Footballteam hat ja immer so um die 50 Leute sowieso drin und man spielt ja nicht Offense und Defense, wie irgendwie beim Fußball oder so, wo man verteidigt und angreift, sondern man spielt immer nur Offense. Das heißt, du hast im Endeffekt zwei Teams und 100 ist jetzt gar nicht so verrückt viel in dem Sinne, ne? Und man kennt sich natürlich auch untereinander irgendwie in den Vereinen. Man spielt irgendwie ständig gegeneinander oder hat jetzt in der GFL immer gegeneinander gespielt. Mhm. Jetzt, also da sind natürlich auch ELF-Spieler dabei. Und also ich kenne halt super viele. Und da war es auch richtig cool. Irgendwie da zum Beispiel Lorenz Regler, der hat in Frankfurt ganz lange gespielt und ist jetzt auch in Frankfurt in dem ELF-Team. Mhm. Und mit dem zusammen mal so bei der Nationalmannschaft wieder so zu trainieren, das war schon richtig cool, weil den kann ich auch aus München schauen und mit dem bin ich mir auch ans Gymnasium gegangen. Und der ist auch mit Christos Gudinudis aus dieser Football-Clique herausgekommen.
Irgendwo trifft man sich immer wieder.
Und dass das so, also es trifft sich viel, viel wieder, das war richtig cool.
Ja. Und wie geht's da jetzt weiter? Wie ist, also, ne, Nationalmannschaft geht ja vor allen Dingen, also unter anderem ist natürlich für viele sicherlich das Ziel und für dich bestimmt auch. Nächstes Jahr ist die WM. American Football in Deutschland, also 2023. Aber was ist jetzt bis dahin? Also was passiert da jetzt alles so mit der Nationalmannschaft?
Ich glaube, es ist noch nicht ganz sicher dieses Jahr, aber es wird im Oktober wieder entweder ein Trainingscamp geben oder ein Trainingsspiel gegen Österreich, so viel ich weiß. Mhm. Und jetzt ist es so, dass also zuerst mal eben diese 230 Leute, die eingeladen wurden von den Teams im Endeffekt, irgendwie vorgeschlagen wurden. Dann wurde es auf 100 runtergecuttet, jetzt eben zu diesem Tryout oder zu diesem Camp. Und von dem Camp jetzt wird es bis zum nächsten auf 25, werden 25 runtergecut, also dass noch ein 75er-Kader übrig ist. Und dann gibt es irgendwie vor der WM gibt's so einen Zeitpunkt, der irgendwie x Tage oder Monate vor dem Start muss der 45er-Kader stehen. Und das sind dann, und die 45 sind dann die wirklich ins Nationalteam
kommen. Wie stehen deine Chancen?
Ja. Ich hoffe gut, aber es ist halt viel. Da werden auch Systeme gespielt. Also im Football gibt es halt unterschiedliche Systeme. Man braucht unterschiedliche Spielertypen. Und da kommt es eben voll drauf an, was in der Nationalmannschaft wirklich gerade, oder was die sich auch vorstellen, wie die einen sehen. Und wenn die jetzt sagen, okay, so sehen wir dich nicht. Und da haben wir jemanden, der das aber besser kann. Dann rutscht man ganz schnell mal raus. Auch wenn man sich selber vielleicht für
super,
ne? Den besten Receiver auf der ganzen Welt.
Ja.
Aber genau, deshalb bin ich da. Also ich hoffe aufs Beste. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch gar nicht so doof angestellt. Dann einfach aufs Beste
hoffen. Jetzt haben wir viel über Allgemeines gesprochen, über dich gesprochen. Kommen wir dann nochmal zu den Canes. Wir haben schon gesagt, seit 2015 bist du hier und du hast es auch zwischendurch schon so ein bisschen ja auch angedeutet, aber trotzdem nochmal zusammenfassend aus deiner Sicht, wie hat sich das Team, wie hat sich alles so ein bisschen verändert seit 2015? Wo steht ihr jetzt 2022?
Also wir waren, am Anfang war es halt immer viel so, dass wir versucht haben, irgendwie Leute einzukaufen, mit denen wir jetzt irgendwie gerade noch in den Titel kommen oder in die Playoffs kommen. Und das oder war meiner Meinung nach jetzt nicht immer so ultra langfristig geplant, sagen wir mal. Und dann hatten wir eben den Punkt, wo die ganzen, also es gibt immer so eine Hamburger-Click quasi oder so ein paar Spieler, die halt hier im Hamburg-Flensburg-Dreieck irgendwie unterwegs sind und die gehen meistens in ein Team. Und das jetzt aktuell sind es eben die Sea Devils in der ELF. Und die waren immer relativ oft auch bei uns hier in Kiel und auf die haben wir dann im Endeffekt immer aufgebaut. Und das ist halt schwierig, wenn man einen Kieler Kader hat, der irgendwie zu 50% aus Hamburgern besteht und dann kann man halt nicht einfach mal schnell hier noch ein Training einschieben oder sowas, weil die müssen alle hergeschippt werden und sowas. Und da hatten wir halt, da war so der Fokus immer drauf. Und dann kam bei uns der große Umbruch und wir haben gesagt, okay, jetzt gehen wir wieder in den Verein zurück, also vorhin auch schon gesagt haben, ne, und bauen so auf unsere lokale Jugendtalente und da sind wir jetzt, und das ist so, ist einfach langfristiger als geplant. Und da hatten wir die erste Saison, die halt einfach nicht gut gelaufen ist, weil wir so viele junge Spieler hatten, die brauchen erstmal Erfahrung. Also das kann man einfach
erstmal zusammenwachsen.
Genau. Alles, ja. Das muss alles zusammenwachsen. Die müssen da reinwachsen in ihre Rolle. Und jetzt haben wir, letztes Jahr waren wir überraschend, also es ist jetzt nicht gut perfekt gelaufen, aber ich glaube, wir waren überraschend gut und haben auch Braunschweig mal geschlagen. Das war so ein gutes Highlight dieses Jahr. Und haben es dann im Endeffekt, also haben auch viele Spiele irgendwie knapp verloren und gesagt, okay, wenn jetzt ein paar Sachen anders laufen, auf blöd kommen wir noch in die Playoffs. Und da hat man eben schon gesehen, dass der Prozess auf jeden Fall funktioniert, dass da Jugendspieler ranwachsen, die auch wirklich Leistungsträger werden können. Und wir sind halt eben so auf dem Weg, auf diesen breiten Kader aufzubauen. Und das ist halt echt schön, jetzt zu sehen, wie das so Früchte trägt einfach, dass man so junge Spieler hat, auf die man aufbauen kann. Und ja, dieses Jahr wollen wir in die Playoffs kommen, schauen, wie weit es geht. Und wenn man dann Playoff-Erfahrung hat, im Jahr drauf, so, hält einen ja nichts mehr auf. Dann hat man die Erfahrung gemacht, dann sollte man ja wissen, wo es lag.
Ich wollte gerade sagen, und das ist ja, ich meine, 2012 standen die Canes das letzte Mal im Finale, 2010 das letzte Mal gewonnen. Mhm. Aber ich sag mal, wäre ja jetzt so nach 10 Jahren vielleicht mal wieder Zeit auf für ein Finale.
Wäre ganz cool langsam wieder, ja.
Wie ist es, du hast es jetzt schon gesagt, natürlich jetzt viel auch junge Spieler und so aus der Region. Trotzdem habt ihr natürlich dann auch da irgendwie noch einen Amerikaner, einen Iren. Wie ist es so im Alltag? Wie funktioniert das immer, wenn man von dann noch von einem oder anderen Orten, von anderen aus anderen Ländern da irgendwie Jungs zusammen hat? Wie ist zum Beispiel in der Kabine, spricht ihr immer nur Englisch? Oder wie passt ihr eine zusammen und gibt es eigentlich immer... Ich mich schon gefragt, wenn ein neuer Spieler kommt, immer so eine kleine Kieltour. Bist du dann immer derjenige, der sagt so, ich bin schon am längsten dabei, ich zeige euch jetzt mal, wo man hier gut hingehen kann?
Ja, also natürlich ist immer so ein Prozess, wenn die Amis zum ersten Mal da sind, würden die mal mit, irgendwo geht, düst irgendwo rum. Aber das bin jetzt nicht immer nur ich oder so. Es werden mal viele Jungs, die in Kiel hier unterwegs sind, gerade jetzt haben wir halt wahnsinnig viel und das ist halt auch so das Coole. Ne? Jetzt kann man die mal besser abholen und ein bisschen mehr integrieren.
Ja, in der Corona-Zeit, das war wahrscheinlich auch eher schwierig dann.
Ne? Ja, da war es sowieso sehr schwer. Ja. Aber also entweder ist es so, wenn die Amis kommen an, wir schauen sich das mal an. Also es entwickeln sich ja auch so Freundschaften immer, ne? Also dann kennt man die und dann zieht man mit denen mal los.
Ja, klar.
Und dann nimmt man denen irgendwie was. Und das ist, genau.
So ein bisschen verschworener Haufen, kann ich mir schon vorstellen. So,
ne? Ja, genau. Also das ist, im Endeffekt ist das so, ja, also das nimmt so ein bisschen so ein Eigenleben an, weil irgendjemand kommt gut mit den Amis klar oder kommt gut mit dem klar, gut mit dem klar und dann,
ja, wie es halt so dann, ist. Ne? Dann läuft das dann immer so. Und ne, ist es, also ne, ist es dann eher so Englisch, was ihr dann sprecht, oder ist es so ein Mischmasch irgendwie?
Also, genau, also sobald die Amis da sind, versuchen wir natürlich immer Englisch zu reden.
Ja.
Und sonst reden wir natürlich Deutsch miteinander. Ja, aber ja. Sobald die Amis da sind, ist halt blöd, wenn die da sind, gerade wenn die irgendwie noch frisch da sind, dann kommen die an.
Ja,
ein fremdes Land und also jetzt die wir dieses Jahr haben, die waren noch nie davor da. Davor haben zum Beispiel Darren, der ist auch mal wiedergekommen. Ein Jahr.
Kennt das dann immer schon so,
und ja. Genau, der kennt das ja dann schon, aber wenn die halt hier ankommen und dann spricht keiner ihre Sprache oder so, und dann gerade wenn vor einem, also die sagen auch meistens nichts, weil die sind dann, also die stehen dann natürlich einfach und so. Nicken ein bisschen mit, ja. Und deswegen versucht man halt, dann reden halt 50 Leute Englisch, weil zwei dabei sind, aber das gehört dann einfach dazu.
Ja, klar. Wie kommen die dann eigentlich zum Beispiel nach Kiel, also dann die Amis, wie funktioniert das mit dem Scouting und keine Ahnung was, wie landet jemand aus, ich weiß nicht, Michigan oder sowas dann plötzlich in Kiel?
Ja, also die, das übernimmt halt Timo Zorn bei uns, der Head Coach, der scoutet immer die Leute, schaut sich an, wer zur Verfügung steht, wer Bock drauf hat und genau, und die werden dann geholt, also die, und die sind auch voll bezahlte Profis bei uns, also die, also, und die bekommen dann hier eine Wohnung und sind dann über die Season hier und düsen dann auch wieder nach Hause, nach Amerika.
Das heißt aber, dass Team und Zorn dann schon auch viel wahrscheinlich vom Laptop, Fernseher oder sowas hängen, weil man muss ja schon dann viel sichten. Es gibt ja dann einfach schon viele Spieler, die wahrscheinlich im Angebot sind, oder?
Ja, klar. Und also da hat er auch echt ein gutes Händchen für. Also das ist die Imports, die wir seitdem geholt haben, die haben echt immer, das sind immer vernünftige Jungs. Die sind immer, also die haben es ernst genommen. Also Joey Germinario, der ist jetzt bei Berlin Thunder zum Beispiel, ist auch in die ELF gegangen. Ja. Und Weston, der damals, also der, ich glaube, der Leading Receiver in der GFL auch letztes Jahr, der wollte auch zuerst zurückkommen, ist jetzt aber auch leider zu den Vienna Vikings in die ELF gegangen. Also der hat da echt ein paar super Jungs ausgegraben. Ich glaube, ja. Dieses Jahr ist es auch wieder mit Andrew als Quarterback und Q als Linebacker, also echt wieder super Jungs angeschafft.
Ja.
Also das macht er echt gut.
Der Name fiel schon häufiger, die Lions aus Braunschweig, ist direkt euer erstes Spiel.
Ja.
Direkt auswärts.
Ja.
Was erwartet euch da dann zum Auftakt?
Das, ja, eine Wundertüte. Also es ist immer, im Braunschweig-Spielen, das ist immer ist ein großes Spiel, gerade für die Jungen, weil er in dem Eintracht-Stadion eben spielt auch. Und dann hat man auch mal ein paar mehr Fans da. Und das ist auch immer richtig laut da. Und das ist, glaube ich, immer so. Ich glaube, ich habe das erste Mal mit den Cowboys in den Playoffs gespielt. Und dann steht man halt echt am Rand und dann von beiden Seiten schreien dann irgendwie die Fans an. Also das ist schon echt ein einschüchternder Moment.
Ja.
Und ich glaube aber, das ist ganz gut, dass wir das als erstes Spiel haben. Dann sind so die, also da lernt man auch wahnsinnig viel daraus. Und wir haben jetzt dieses Jahr wieder junge Spieler dazu bekommen. Und ich glaube, das ist einfach, das ist eine super Erfahrung dann für die. Vorneweg dann direkt. Und dann kommt ja auch direkt Dresden bei uns. Und das ist im Dynamo-Stadion. Also da haben wir auch schon gespielt. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil das ist ein richtig lautes Stadion. Und da haben die ihr Jubiläumsspiel dieses Jahr, glaube ich. Ich glaube, die spielen noch, also die haben auch ihr eigenes Stadion da, aber das Spiel spielen sie in dem Dynamo-Stadion und da ist immer richtig Radau. Also das wird auch, glaube ich, wieder ein Highlight dieses Jahr.
Okay, hat die beiden Spiele dann direkt und dann kommt es ja dann zum ersten Heimspiel, ich glaube, was war, 4. Juni, genau. Ja. Jetzt auch mit Stadion schick gemacht, umgebaut. warum sollte man kommen zum Heimspiel? Ne?
Also es ist halt immer, erstmal ist es immer eine super Stimmung. Also wir haben wahnsinnig coole Fans, die machen hier eine Hammer Stimmung und dann haben wir einfach ein, also es ist einfach so ein Happening. Also wir haben irgendwie ein Impfbuch für die Kinder. Irgendwie. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir, als wir im Stadion waren, haben wir auch immer so für die Kinder draußen so ein kleines Footballfeld aufgemalt und dann können die da ein bisschen rumspielen und so. Und wir haben Foodtrucks da, also wo man essen kann. Also es ist einfach eine super Stimmung. Und im Endeffekt ist ja ganz, also da ist der Samstag.
Das Happening drumherum schon.
Genau, riesig. Genau, das ist Happening drumherum und dann spielen wir hoffentlich auch noch gut. Ich glaube, stimmungstechnisch ist einfach ein bisschen was anderes. Es ist nicht so, dass man einfach nur, jetzt wie beim Fußball, irgendwie, dass man hingeht, sich auf den Platz setzt und dann wieder abdüst, sondern es ist einfach ein bisschen offener, ist ein bisschen mehr los drumherum.
Ja.
Und genau, jetzt also wieder im Stadion zu spielen. Natürlich, letztes Jahr hatten wir nur ein Spiel leider. Also ich freue mich richtig drauf, da wieder auf dem neuen Kunstrasen. Also das wäre richtig cool. Vielleicht können wir auch Spiele abends spielen unter Flutlicht. Also ich glaube, also das ist dann schon echt, das ist echt eine Hammerstimmung.
Also hast du ja schon jede Ecke hier am Platz angeguckt und für gut befunden.
Ja, natürlich. Also wir haben jetzt die letzten Wochen auch drauf trainiert und sowas. Und da bekommt man natürlich schon, da wird man wieder heiß.
Wir haben immer einen Fragenkatalog noch dabei für unsere Gastgeber, den du jetzt noch zum krönenden Abschluss gerne einmal beantworten magst.
Gerne.
Das ist nach American Football die beste Sportart. Gibt's nichts.
Schwierig. Ja, also momentan, ich schaue viel Basketball auch. Also, und ich, das finde ich auch super, weil es ein schneller Sport ist. Also ich würde fast sagen Basketball.
Lieber Fischbrötchen an der Kieler Förde oder Weißwurst im Münchner Biergarten?
Weißwurst im Münchner Biergarten.
Ja?
Ja.
Bist du noch häufiger dann mal so?
Ja, klar. Also genau, ich besuche Familie. Klar. Also jetzt in letzter Zeit natürlich seit der ganzen Corona Gedöns etwas weniger, aber ich bin oft da. Also da bin auch noch sehr heimatverbunden.
Oktoberfest und so, obwohl das ist ja dann auch mal mit der Saison dann ein bisschen schwierig, ne?
Ja, Oktoberfest ist, also ich bin aber auch nie, also dieses ganze Oktoberfest natürlich, das kann man mal gemacht haben, das kann ich auch nur jedem empfehlen, das mal zu machen, aber jedes Jahr wird irgendwann anstrengend.
Das kann auch nicht sein. Dann lieber Kieler Woche, das ist ja im Juni, wobei, ja, ihr habt natürlich dann, ihr spielt dann immer, das ist ja auch schwierig. Ne? Ja,
Kieler Woche ist auch lustig, also so im Vergleich zum Oktober ist die Kieler Woche so alles ein bisschen mehr über ganz Kiel verteilt, das wirkt um einiges, das ist ja am Ende um einiges gemütlicher als auf der Wiesn, also dieses extrem nah aneinander.
So, jetzt hast du dich mich gerettet, wenn du schon das Fischbrötchen nicht nimmst, aber Kieler Woche ist besser, das ist doch super. Dieses Ritual habe ich vor oder beim Spiel?
Also ich habe jetzt gar nicht, ich wollte mir immer abgewöhnen, irgendwie, dass man gar nicht unbedingt so, weil wenn man irgendwelche Sachen immer macht, auf einmal denkt man, okay, ach shit, jetzt habe ich es vergessen und jetzt wird das Spiel nicht, deswegen habe ich versucht am Anfang irgendwie gar nicht so, aber wenn man aufs Feld geht, irgendwie sowas, dann fasst man den Rasen einmal an, versucht so ein bisschen, kriegt man ein bisschen Gefühl für die Situation, holt dann auch immer so ein bisschen runter, das ist im Endeffekt das Einzige, was ich mache, also ja, davor, also einfach mal so ein bisschen, ja,
einmal
sich ein bisschen grounden vorher, weil man ist schon, davor ist man immer richtig immer so aufgeregt, das ist so die ganzen Jungs schreien rum und dann läuft man aufs Spielfeld und dann ist man komplett Adrenalin erfüllt und dann muss man sich ab und zu mal ein bisschen runterholen, dass man gute Leistung zeigen kann.
Das ist auch ein gutes Ritual. Lieber sicherer 55-6 Sieg oder knapper Last-Minute-Erfolg?
Knapper Last-Minute-Erfolg.
Ja.
Das ist ein Gefühl.
Lieber, dass die Pumpe nochmal richtig geht, ne?
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn das immer der knappe Erfolg auf jeden Fall. Also wenn dann das Herz bis zum Hals schlägt, man denkt so, oh, die Defense muss halten irgendwie so, und jetzt kriegen wir noch einen Drive, um das Spiel zu entscheiden. Das ist schon, das ist ein besonderes Gefühl.
Schockt dann mehr. So läuft bei mir der Abend, die Nacht ab, wenn Super Bowl ist.
Das ist eine lange Nacht. aber meistens trifft man sich mit Freunden, macht Wings, macht Burger, irgendwie macht sich einen gemütlichen Abend und meistens isst man auch viel, viel, viel zu viel und fällt dann irgendwann um 7 Uhr früh ins
Bett. Das gehört ja auch dazu irgendwie, ne? Also ja, ohne. Und es ist so, ich kenne es auch bei einer Freundin, die da immer super Fan ist und das nicht so gut haben kann, wenn dann Leute mit dabei sitzen, die dann so viele Fragen stellen, weil sie das Spiel nicht so verstehen. Wie ist das da bei dir? Akzeptierst du das oder?
Nö, ich finde, das gehört dazu. Also ich kenne ja nicht jeder Football und also ich finde, es ist immer so ein gefährliches Ding, wo man sagt, ich will die Regel nicht erklären, weil wenn sich Leute dann, wieso schaut man sich, also dann schauen sich die Leute das natürlich auch nicht an und wenn man dann irgendwie auch noch jemanden hat, der einen irgendwie da abschätzig anmault, weil man die Regel nicht kennt, das finde ich nicht so cool. Deswegen, also ich erkläre die Regeln gerne. Wenn man es oft genug gemacht hat, dann kommen halt die.
Geht das
die,
auch?
Ja, die Basics, die hat man ganz gut drauf, die kann man so in 5 Minuten einmal runterrattern. So,
PowerPoint-Präsentation ab jetzt. Letzte Frage. Da sehe ich mich am 2. Oktober 2022.
Auf dem German Bowl.
Ja. Da ist das Finale Frankfurt. Wie würdest du es feiern dann?
Das würde ich sehr feiern. Also das ist auch immer von Anfang an, also das ist das große Ziel, dass man mit den Canes mal ganz, ganz oben mitspielt. Und genau, also die, wie gesagt, dieses Jahr die Wiese ab in die Playoffs kommen und schauen, wie weit es geht. Und nächstes Jahr, wenn man in der Breite Erfahrung gesammelt hat und dann richtig angreifen. Aber also man fängt kein Jahr an, ohne zu sagen, man kommt auf jeden Fall in den
German Bowl. 2. Oktober ist schon markiert im Kalender.
Das Jahr ist immer bis zum 2. Oktober geplant und dann haben wir noch ein paar Freien.
Ich wollte gerade sagen, ihr wollt da heiraten? Nee, geht nicht, müsst ihr verschieben oder so. Ne? Solche Termine
gehen dann. Ja, das ist schwierig.
Benedikt Engelmann, viel Erfolg in der Saison, viel Spaß und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Dankeschön, gerne.
Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.